Ja, jetzt habt ihr gesehen, die Geschichte von Israel ist heute das Thema. Nachdem dass wir mega lange in den ersten zwei, drei Kapitel oder ein paar Kapitel bis zum Noah 8 stecken geblieben sind. Und jetzt habt ihr gesehen, wie viel heute auf euch zukommt. Die ganze Geschichte von Israel, also richtet euch auf eine ganz lange Predigt ein, bis am Nachmittag um 4 Uhr. Zwischendurch dürfen wir rausgehen, natürlich ein bisschen, aber nein, natürlich nicht. Ja. Wir haben drei Predigten über Israel, so im Fokus jetzt, die nächste Mal, jetzt ein bisschen einen Überblick, so das Alte Testament, für viele vielleicht ein schwieriges Teil, das Alte Testament. In der Geschichte von der Kirche hat man das immer wieder wegstreichen wollen. Ich bin mega froh, hat man es nicht rausgeworfen aus der Bibel. Zweite Predigt dann wird nächstes Mal sein, die vielen Opfer, die die in Israel gebracht haben. Ja, die waren ja den ganzen Tag am Opfern. Was soll das? Das schauen wir dann nächstes Mal an. Was hat das für eine Bedeutung überhaupt? Und dann das dritte Mal ist das System Babylon. Das ist ein wichtiges Thema, auch gerade in dieser Geschichte von Israel. Babylon, Babel. Was ist da? Was hat das mit dem auf sich? Es gibt eine Geschichte aus dem alten Afrika. Der Mann, von dem die Geschichte handelt, heisst Daniel, ein alter Mann. Der hat fest an Gott geglaubt. Ja. Er hat ganz fest an Gott geglaubt und jemand hat sich lustig über ihn machen und hat gesagt, woher weißt du überhaupt, dass es einen Gott gibt? Und der Daniel hat ganz weise geantwortet, woher weiss ich, ob ein Mensch, ein Huhn oder ein Esel oder eine Katze in der Nacht um meine Hütte gelaufen ist? An den Spuren im Sand gesehen ist. Und auch in meinem Leben sind Spuren eingedruckt, die Spuren von Gott. Und wenn wir jetzt so zurückschauen, können wir sagen, ja, wieso schauen wir zurück in so eine Geschichte überhaupt von Gott mit uns Menschen und von Israel? Das sind Spuren Gottes in der Geschichte. Und vielleicht geht es dir auch so, wenn du zurückschaust, dir Zeit nimmst, mal zurückschauen, je älter das bist, umso mehr kannst du zurückschauen, wo du überall die Gnadenspuren Gottes siehst. Das tut manchmal wahnsinnig gut, das wieder zu reflektieren. Wo habe ich das schon erlebt, dass Gott mich, wie viele Mal habe ich es schon erlebt? Ja, das sind Spuren von Gott in meinem Leben. Aber das Alte Testament ist für viele ein schwieriges Teil. Vielleicht, weil es so dick ist, oder? Das ist ein mega Teil da. Der grösste Teil der Bibel da ist Altes Testament. Vielleicht, weil es eben so viele Chroniken drin hat und weiss nicht und so. Aber ich glaube, der Daniel erklärt das, die Geschichte von dem Daniel. Wenn man das liest, dann ist das Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und es eignet sich wunderbar, unseren Glauben zu stärken. Unser Glaube jetzt im Neuen Testament stärken. Im Neuen Testament, ich weiß nicht, wie viel das ihr Bibel leset, und ich würde euch das sehr empfehlen, regelmäßig Bibel zu lesen. Viele, die denn jetzt Christen sind, lesen nur im Neuen Testament. Das Neue Testament ist natürlich sehr theologisch aufgebaut. Ja? Es hat sehr viele Briefe, die Paulus geschrieben hat, und dann bröselt man da seine Theologie über. Und wenn man dann das Neue Testament lesen, dann müssen wir wirklich studieren, was hat der Theologe Paulus jetzt da verschachtelt in seinen Briefen geschrieben. Aber wenn ich dann ins Alte Testament hineingehe, dann kommen mir Geschichten von Menschen über. Ganze Lebensgeschichten. Es ist ganz schwierig, im Neuen Testament den Paulus zu greifen oder den Petrus. Sie flutschen immer weg, weil es keine Informationen hat. Wirklich über das Leben. Tauche ich dann aber ins Alte Testament rein, dann merke ich, es sind Menschen aus Fleisch und Blut. Menschen mit Fehlern, mit Stärken, mit Schwächen. Und das tut mir so gut. Ich glaube ganz fest, ich bin überzeugt, wenn wir uns nur auf dem Parkett vom Neuen Testament bewegen, dann können wir ganz einseitig und extrem werden. Das Alte Testament tut uns ein Fenster auf mit vielen Lebensgeschichten und kannst du mir PowerPoint geben, bitte? Und es gibt da so ein Bild, das ich euch da jetzt bringe. Das habt ihr auch in dieser Dia-Show schon gesehen. Wo ein alter Israelit, nein, nicht Dia-Show, Israel PowerPoint, ein alter Israelit da sitzt und die Bibel studiert, das Alte Testament. Und man sagt, das Alte Testament ist das Bilderbuch von Gott. Genau, jetzt wird das Wetter da. Das kommt jetzt da, eben der. Das ist das Bild von Jossi Stern. Stellt an, das ist das Bilderbuch von Gott. Und das Neue Testament sagt das auch. Es ist ein Schatten von dem Glauben, den wir jetzt haben, das Schattenbild. Wir verstehen den Glauben erst durch die Geschichten und die Bilder aus dem Alten Testament wirklich, was sie bedeutet. Der Gleiche hat auch das Bild gezeichnet da, dass die Geschichte mit der, wo wir jetzt uns beschäftigen, wo jetzt erst mit Israel anfängt, eigentlich auch unsere Geschichte ist, wo wir drin sind. Wir vom Neuen Testament sind nicht einfach jetzt etwas ganz Besonderes, Neues, was es noch nie gegeben hat. Wir sind eingebunden in eine ganz lange Geschichte und hat das so super dargestellt. Das Vater ist vorne gesehen, der Mann, mit dem fangen wir jetzt gerade an, mit dem Abraham. Mit dem Abraham hat es wieder angefangen, nachdem der Noah war, also die Sintflut, alles zerstört worden ist, nachher Gott neu angefangen hat, wie er es schon oft gemacht hat. Und nachher kommt der Turmbau zu Babel. Dann schauen wir den nochmal an, rückblickend. Wieder so eine Geschichte. Und dann hat Gott mit einem Mann angefangen, Abraham. Und nachher sehen wir da Bundeslade zeichnet da hinten ganz leicht, das mit den zwei Engeln, der Mose und dann die Gesetze und dann alles weiter. Und dann sehen wir auch eine Bewegung von dem Volk Israel, wo immer eine Bewegung ist auf der Flucht. Immer auf Wanderschaft, immer vertrieben, immer wieder. Aber wir sind ein Teil von dem Zug. Und das sind Glaubensprinzipien, die ich finde in diesen Lebensbildern, wo Gott anfängt. Wir nehmen zuerst die Person im Kapitel 12 vom 1. Mose. Jetzt fährt Gott an eine Geschichte mit einem Volk, einem berufenen Volk. Und er fährt an mit einem Mann, der Abraham heisst, zuerst Abram, ohne H. Hier ein Bild von einem katholischen Künstler, der Sieger Köder, hat unglaubliche Bilder gemalt. Und wir lesen da in den ersten Vers von dem Kapitel 12. Nach dem Turmbau zu Babel ist das. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Der Abraham kommt aus einem ganz weit weg Land und plötzlich kommt ein Ruf zu ihm. Gott ruft ihn in etwas, wo er, und er hat das super dargestellt, der Sieger Köter, einfach nur da steht und eigentlich nur, hä, was soll das? Ja, was ist das für ein Gott? Was soll das da, wo mir ruft? Das Glaubensprinzip dahinter, wo jetzt mit dem Abraham anfängt hier, dass Gott einen ruft und aus dem einen ein ganzes Volk macht, ist das Glaubensprinzip bis heute. Gott ruft einzelne Menschen. Gott ruft einzelne Menschen raus und sagt, folge du mir nach. In dem Umzug, den wir vorher gesehen haben, in dem Zug vom Volk Gottes. Und sein Rufen zu einzelnen Menschen bleibt immer ein ganz grosses Geheimnis. Ich weiss nicht, ob du dir das bewusst bist, wenn jetzt du da innen sitzt, was für ein Vorrecht es ist, dass Gott dir gerufen hat. Dass er an dein Herzenstürchen geklopft hat und gesagt hat, wie du auch immer heisst, ich will dich segnen. Ich will, dass du mit mir gehst, mit mir lebst. Und dann steht man dann manchmal da und fragt sich ja, warum genau ich? Man kann es mit dem Verstand gar nicht einordnen. Man probiert es, aber man kann es nicht einordnen. Ich habe schon manchmal gefragt, ja Gott, warum ich? Warum nicht all die Kollegen aus der Drogenszene, wo, warum ich? Der Abraham steht auch so da und sagt, hey, warum jetzt genau ich? Es bleibt ein ganz grosses Geheimnis. Aber er glaubt, der Abraham. Er muss ausziehen aus seiner Heimat, weil Gott ihm das verheißen hat, ich werde aus dir eine ganz segensreiche Spur legen in dieser Welt. Ich werde zeigen an deinem Leben, was es bedeutet, gesegnet zu sein. Und jetzt kennt, wenn ihr die Geschichte von Abraham ein bisschen kennt, und leset sie bitte mal ab Kapitel 12, dann werdet ihr nicht einen Überflüger erleben. Da werdet ihr nicht einen erleben, der alles im Griff hat. Da werdet ihr einen Zweifler erleben, einen, der falsche Entscheidungen trifft, erleben. Da werdet einen erleben, einen Mann, der lügt. Aber einen, der immer Gott glaubt. Und das ist das, was ich so stark finde an dieser Geschichte im Alten Testament. Sie verdrücken mich nicht. Gott braucht Menschen wie der Abraham, der nachher im Römer Kapitel 4 als der Glaubensvater von allen Gläubigen bezeichnet wird. Nicht, weil er so gut war, sondern es heisst im Römer 4, er ist gerecht vor Gott geworden, weil er geglaubt hat. Und das ist etwas, wenn Gott uns ruft und wenn Gott dich gerufen hat, dann denken wir manchmal, wir müssen jetzt weiss ich, was alles tun geht, aber das Erste kommt Glauben. Ja, ich glaube dir, Gott. Ich glaube an dich, Gott. Es wird dem Abraham etwas ganz Verrücktes versprochen. Gang raus, der Ruf, und ich will dich zu einem grossen Volk machen. Und du sollst ja Segen sein. Und das Volk, das riesige Volk, wird alle Geschlechter von der Erde betreffen. Sie werden alle gesegnet sein. Und wenn ihr eurem Ding, Flyer, wo ihr Ding habt, auf dem Stuhl, auf eurem Predigtflyer schaut, habe ich euch da die Geschichte von Israel schematisch so ganz grob anfangen zu zeichnen. Und ihr seht den Abraham ganz besonders. Das ist der Gründer von unserer Glaubensbewegung, sage ich mal. Und da geht unten weg der Abraham und nachher ganz oben kommt dann Jesus Christus im Jahr 30 oder 33, eigentlich Kreuzigung von Jesus, bis zu uns auf der ganzen Erde sind Menschen gesegnet, weil der Abraham geglaubt hat. Das ist die Verheißung, die er natürlich nicht mehr erlebt hat, aber die Verheißung, die mit Jesus Erfüllung gegangen ist. Übrigens, ist sehr interessant, eben der Ruf. Wenn Gott dich ruft, dann weißt du das, dass Gott dich ruft, auch wenn du es nicht kannst erklären, was im Kopf, kannst du das nicht erklären. Es ist ganz interessant, dass im Neuen Testament die Gemeinde von Jesus, der griechische Name für Gemeinde, heisst Ekklesia. Und Ekklesia heisst die Herausgerufenen. Finde ich noch sehr bezeichnend. Ja, der Ruf, der mit dem Abraham angefangen hat, Gott weiter bis ins Neue Testament. Gott ruft einzelne Menschen. Ich finde es ein riesen Vorrecht, dürfen mit euch in diesem Ruf zu folgen. Und hier Menschen auch weiter das, weiterzugeben, das Evangelium. Wir sind am Freitagabend bei Live on Stage, beim Gebetsabend gewesen, von dieser Musical-Evangelisation im November, eine grosse Sache, die jetzt stattfindet. Ein Gebetsabend mit sehr vielen Leuten, coole Sache gewesen, wirklich ein Aufsteller gewesen. Und zuvor vorne, in der ersten Reihe, ist eine Frau gesessen, die letztes Jahr in Langenthal oder wo den Ruf gehört hat. Und der Gabriel Hässler hat sie vorgerufen und hat gesagt, erzähl noch kurz etwas. Sie hat nicht viel können sagen. Ich habe einfach gemerkt, sie hat einfach das gesagt, sie ist in diese Veranstaltung gegangen und hat gemerkt, Gott ruft mich. Und ich sage ja. Und das ist der entscheidende Punkt. Gott lässt allen Menschen die Freiheit, auch am Abraham, zum sagen, ich rufe dich, Abraham, aber du kannst selber entscheiden, ob du ja sagst. Das ist bis heute so. Keiner wird gezwungen, ja zu sagen. Aber wenn wir es dann einmal ja gesagt haben, heisst es Schritte gehen. Der Abraham ist dann auszusagen, aus Ur-Chaldea, irgendwo, he, weit weg, mit seinen Kamel und ist nachher gezogen, richtig, woher? Woher ist er gezogen? Hä? Kanaan, oder? Haran, ja, nachher kommt dann erst, ja genau. Ja, danke für alle Unterstützung in dieser langen Geschichte. Er ist dann gegangen, wenn wir glauben, ja sagen zum Glauben, heisst es auch, ja, ich gehe. Ich mache einen kleinen Schritt. Gut, beim Abraham war es ein Riesenschritt. Verlass deine ganze Heimat, dein altes Leben so quasi, verlass und geh die Schritte mit Gott. Das ist immer noch die Herausforderung, die uns steht. Glauben und nachher Schritte tut der Abraham. Wir werden einmal sicher eine Predigtserie über Abraham haben. Aber angefangen hat Gott mit einer Person und gesagt, an dir will ich zeigen, was es bedeutet, gesegnet zu sein von Gott. An dir wird Gott zeigen, was es bedeutet, gesegnet zu sein von Gott. Heisst nicht perfekt sein, heisst keine Fehler mehr machen, heisst einfach anders leben. Ganz anders leben. Ich denke, die Geschichte vom Lot, vielleicht habt ihr die im Kopf, der Abraham hat noch einen Neffe mitgeschleift, der Lot. Und der Lot und der Abraham sind recht reich geworden, haben Haufen Tiere bekommen und haben viel Land gebraucht. Und dann hat der Lot mal eben den Neffe zum Abraham gesagt, hey, wir haben viel zu viele Tiere, wir müssen das Land aufteilen, welches Land willst du? Und dann hat der Abraham zum Lot gesagt, lässt du dir das raus, was du willst, ich nehme dann das andere. Und da geht es ein bisschen Erfüllung, wo Gott gesagt hat, an dir will ich zeigen, was verändertes Denken ist. An dir will ich zeigen, dass die, die mit Gott leben, einfach ein Tick anders sind, manchmal ein bisschen komisch, aber sie denken anders, ja? Sie setzen nicht nur auf Geld und Macht und allem, sondern sie sind Gesegnete von Gott. Du bist ein Gesegneter von Gott, wie der Abraham. Abraham hat noch einen Sohn bekommen, eben der hat zwei Söhne bekommen, der Ismael und der Isaac. Der Isaac war der verheißene Sohn. Und hier seht ihr jetzt den Isaac als alter Mann, der hat eine Frau geheiratet, die heisst Rebekka. Und er segnet jetzt da den Jakob. Und der Jakob hat da so ganz komisches Zeug an, so Fähle gewickelt, nicht weil er kalt hat, weil er beschissen hat. Die Geschichte geht jetzt weiter mit dem Volk Israel, mit einer ganz speziellen Persönlichkeit, dem Jakob. Und der Jakob heisst im Namen übersetzt, was Programm war in seinem Leben. Hinterlistig Lügner. Und der Jakob, mit Hilfe seiner Mutter, ganz eine spezielle Geschichte, ist eigentlich nicht der Erstgeborene. Im Volk Israel ist der Erstgeborene immer eine besondere Stellung. Ja, der wird besonders behandelt, sondern sein Bruder. Der heisst? Wie? Esau. Genau, sein Bruder ist der Erstgeborene. Aber der Jakob, der Hinterhältige, könnte man sagen, beschisst den Vater, der jetzt schon gerade ein bisschen ein Greise Isaac ist, da mit seiner Mutter und sagt, hey, nein, ich bin der Älteste, segne du mich. Und tut dann noch ein bisschen Haar auf seine Arme mit Fähle. Und der Vater ist wirklich schon ein bisschen senil, glaube ich, dass er das nicht checkt hier. Da. Und segnet seinen zweitältesten Sohn. Und das gibt eine riesen Familienzoff. Weil der jüngere Sohn, der Älter, zweimal betrügt. Solche Geschichten kommen im Alten Testament vor. Solche Geschichten würden wir als Heilige vom Neuen Testament niemals zulassen. Gell? Das gibt es bei uns nicht. Das gibt es bei uns auch. Natürlich jetzt nicht bei euch und auch nicht bei mir. Bei Judith auch nicht. Versteht ihr? Das ist Gnade von Gott, was da abläuft. Ja, er braucht jetzt so einen Mensch wie der Jakob. Und wir merken in dieser Geschichte, irgendwo hat Gott mit Jakob, mit dem Lügner, mit dem Betrüger etwas vor. Durch die Familienintrigen muss der Jakob fliehen. Gell? Weil sein Bruder ist putzhässig auf ihn. Oder? Der hat mir alles geklaut. Und der Vater kommt sich vor wie ein Double. Und Rebekka sagt, flücht du. Und wo flüchtet der Herr? In die alte Heimat zum Onkel, der heißt Laban, aber der Onkel, und jetzt kommt eben das Coole an dieser Geschichte, ist noch viel ein schlimmerer Lügner und Betrüger als der Jakob. Und er verliebt sich in eine und nachher sagt sein Onkel, sagt, okay, du kannst dich haben, wenn 7 Jahre für mich schuft ist, dann musst du also schon verliebt sein, wie verrückt. He? Das Doofe ist, nach der Hochzeitsnacht schickt ihm der Onkel die andere ins Nest. Das ist auch irgendwie komisch, dass der das nicht gecheckt hat, aber ist ja gleich. Wenn er es dann gecheckt hat, am nächsten Morgen, dass die Falsche im Bett liegt, sagt er das seinem Onkel und sagt er, ja, jetzt habe ich eben die weggebracht, die zweite. Jetzt musst du halt nochmal 7 Jahre arbeiten. Was jetzt da abgeht in dieser schlimmen Geschichte vom Betrug, wir merken, dass Gott immer dabei ist. Verstehst du, Gott ist nicht dabei, wenn alles rund läuft, nur mehr. Wenn du perfekt läufst, wenn deine Familie total oberheilig durchs Land fräset. Da seht ihr den Jakob, auf dem Sieger Köder gemalt, auf der Flucht. Und als er dann mal irgendwo in der Wüste muss abliegen, weil er nichts mehr hat, weil er nichts hat, schläft irgendwo auf dem Boden mit Steinen als Küsse. Und er kommt ein Traum geschenkt über von Gott. So Engel, die um einen Stegen auf und ab steigen. Und man merkt, dass Gott mit dem Jakob einen Plan hat. Einen Plan von Wiederherstellung und einen Plan von Heilung. Es geht x Jahre, also ich würde jetzt sagen fast 20 Jahre, bis der Jakob seinen Charakter verändert ist. Es gibt einen Schlusskampf vom Jakob mit Gott, wo er mit ihm kämpft. Und Gott schlägt ihm da in die Hüfte rein. Und darum essen die Juden zum Teil die Stränge bis heute kein Fleisch von dem Teil irgendwo, von der Hüfte. Und Gott verändert und heilt den Charakter. Aber was Gott macht, er schickt ihn in eine Situation, wo genau das ist, wo er das Problem hat. Und so macht das Gott bis heute. Wir sagen Ja zu seinem Ruf, wir gehen mit Gott. Und jetzt geht Gott mit dir einen Weg und er schickt dir Situationen, wo kein Zufall sind. Manchmal sind es ganz schwierige Situationen, wie der Jakob, jetzt kommt er noch an einen schlimmeren Typ als er. Und er kommt in eine Lebensschule, wo Gott ihn schickt, dass er seinen Charakter überdenkt. Und nach 20 Jahren Charakterschulung, extremer, unter dem Tyrannenonkel, kommt der Jakob verändert und reumütig heim, tut Buss, verneigt sich in einer Wahnsinnsaktion vor seinem Brütsch und Versöhnung findet statt. Manchmal braucht unser Heilungsprozess von unserer Seele 20 Jahre. Manchmal braucht deine Seele 30 Jahre oder noch mehr, bis sie verändert ist. Wir denken, komm zum Glauben, komm zu Gott und dann macht es und dass sie alles verändert, die Menschen. Es ist nicht so. Es gibt es vielleicht ab und zu mal. Aber grundsätzlich geht Gott mit uns einen ganz langen Weg. Und das Alte Testament lehrt uns das wunderbar durch die Geschichte von dem Jakob. Und der Jakob, wisst ihr, der Jakob wird nachher der Namensgeber vom Volk Israel. Das hätte ich auch nicht so gemacht. He? So ein Schluffi. Er kommt nachher von Gott den Namen Israel über. Und wenn wir jetzt von Israel reden, dann hat es immer mit dem Jakob zu tun. Und aus dem Jakob, der hat dann nachher gesehen, das ist heute nicht mehr üblich, er hat eben einmal die Lea, die hat 7 Jahre geschuftet, und dann die Rahel, für die hat er auch 7 Jahre geschuftet, und von denen hat er unterschiedliche Kinder bekommen. Das sind die 12 Stämme von Israel, die da rauskommen. Aus dem wird das ganze Volk Israel. Jetzt haben die noch neben die Frauen gehabt, fragen mich nicht, wie das gegangen ist. Eben Bilhas und Silpas hat sie noch gehabt, und dort hat er auch noch Kinder bekommen. Also von dem Jakob kommen mit ganzen Haufen Kinder, und das ist das Volk Israel. Jetzt möchte ich einfach mal sagen, das tut doch jetzt einfach mal grundsätzlich unheimlich gut, dass Gott mit so ganz normalen Menschen wie dem solche Segen verbreitet. Das gibt doch mehr Mut, dass Gott mit mir als ganz normaler Typ mit, ich mache jetzt nicht 4 Frauen und ich habe es gewisses nicht gemacht, aber vieles auch. Gott segnet durch mich und er segnet durch dich dein Umfeld. Nicht, weil du so gut bist, weil Gott hinter dir steht. Und das ist noch schwierig manchmal zum Annehmen. Und jetzt sind wir erst da unten, der Jakob, da sehen wir Jakob, Lea und Rahel, aus dem kommen mit 12 Stämmen Israels auf dieser Tabelle. Und mit einem Sohn geht es dann besonders weiter, der heißt Josef. Und da seht ihr ein Bild vom Josef, vom Sieger Köder gemalt und der Josef ist der, mit der, der so grün ist. Ich weiß nicht, warum er so grün gemalt ist, aber vielleicht weil er Hoffnung ist. Und seine Brüder in einer schwierigen Situation. Der Josef war der Lieblingsvater von dem Jakob. Und wenn. Was haben Sie jetzt gesagt? Was? Ah, der Josef, nein, der Lieblingssohn von Jakob war er. Ja, sorry, habe ich falsch gesagt. Und der Jakob erlebt jetzt, weil er 12 Kinder und noch mehr hat, auch ganz schwierige Zeiten mit seinen Kindern. Und er hat seinen Lieblingssohn, das ist vielleicht auch nicht immer gut, wenn man gerade einen Sohn als Lieblingssohn deklariert. Es sind nämlich die anderen ein bisschen neidisch auf ihn und das war in dieser Geschichte auch so gewesen. Die anderen Brüder sind mega verrückt worden auf den Josef. Und sie wenden in einer Geschichte, zuerst einmal umbringen. Volk Israel. Sie wenden ihre Brüder umbringen, ja. Klappt dann zum Glück nicht und dann verkaufen sie ihn. Das ist auch noch gäbig, verkaufen sie ihn auf Ägypten. Und dann ist er weg. Also das Leiden von Jakob war enorm von den Eltern. Wenn, eben, sie haben dann gesagt, er sei verrupft worden von wilden Tieren. Und jetzt merken wir etwas. Jetzt passiert etwas in dieser Geschichte, die ich extrem schön finde. Ja, der Josef kommt jetzt auf Ägypten. Und in Ägypten, in der ganzen miserablen Situation von seinem Leben, merken wir, Gott ist mit ihm. Ja? Und er sagt Ja zu Gott. Und er ist jetzt ein Vorbild, natürlich, wie der Josef lebt. Aber Gott segnet ihn und bringt ihn in eine ganz hohe Position in Ägypten. Und am Schluss von dieser ganzen Geschichte, wo die Brüder schon meint, der ist weg, gibt es eine Hungersnot im ganzen Land. Und Gott braucht den Josef, dass das Volk Israel gerettet wird. Darum ist Josef auch ein Bild auf Jesus im Neuen Testament, wird das viel gebraucht. Er ist der Retter von dem Ganzen. Und dann gibt es einen Bibelvers, 1. Mose 50, 20. Habe ich den da aufgeschrieben? Genau. Da sagt der Josef, ihr gedachtet, das Böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu halten, ein großes Volk. Und mir ist da die Geschichte, die kennt ihr sicher von dem Teppich in Sinn gekommen. Manchmal sehen wir so einen Teppich, einen schönen, so einen geknüpften Teppich, einfach von vorne, alle Muster sind schön und der Teppich tun wir dort präsentieren. Das ist unser Leben. Alles tiptop, gell? Nachher. Aber wenn man den Teppich kehrt von einem geknüpften Teppich, dann ist ein durcheinander Fäden. Wir wissen gar nicht, wie das jetzt angefangen hat. Und ich glaube ganz fest, die Gott gerufen hat in seine Nachfolge, die werden von Gott geführt. Aber wir merken manchmal nicht, wie. Und wir wissen nicht, warum das etwas passiert in unserem Leben. Und irgendwann einmal hinten drin können wir dann da sagen, oh, jetzt check it. Das Leben hat es mit mir böse gemeint. Menschen haben es mit mir böse gemeint. Aber du, Gott, hast es schlussendlich gut herausgeführt. Du hast einen Plan gehabt. Du hast das Volk Israel nicht verhungern lassen. Wir wissen es erst nachher. Und das ist so schwer für uns Gläubige. Das ist für den Jakob so schwer gewesen. Das ist für alle so schwer gewesen. Das ist jetzt auch für uns heute so schwer. Wir sind manchmal in Situationen, wo wir nicht checken, warum Gott es zulässt. Wo wir nicht begreifen können, warum wir in so einer schwierigen Situation sind. Aber Gott hat einen Plan mit seinem Volk, einen guten Plan. Und manchmal sehen wir es erst nachher, den Josef. Und dann geht es weiter mit dem Mose. Und jetzt merken wir, wenn ich jetzt noch lange weiterfahre, sind wir wirklich bis um 3 am Nachmittag hier. Also dann waren sie in Ägypten. Der Josef hat sie gerettet. Die ganzen Brüder mit dem Jakob sind auf Ägypten gekommen, haben zu essen gehabt, haben überlebt. Und leider ist es dann so gegangen, dass das Volk Israel mit der Zeit vergessen gegangen worden ist und versklavt worden ist von den Pharaonen, um ihre, weiss ich was, Gebäude zu bauen. Und sie sind wieder versklavt gewesen. Und dann schickt Gott wieder einen. Er ruft wieder einen. Und die Geschichte ist ja eine verrückte Geschichte, dass da alle Kinder umgebracht werden in Ägypten, weil die Israeliten sich vermehren wie Küngel. Und hat gesagt, jetzt stopp, jetzt müssen wir all die Kinder umbringen. Dass sie sich nicht mehr vermehren. Und einer wird von Gott gerettet. Und das ist der da mit dem, die Geschichte mit dem Moses im Schilf. Und wird von den Pharaonenfrauen gerettet. Und er wird der ganz grosse Retter von Israel. Er führt Israel aus der Gefangenschaft von Ägypten. Die ganze Geschichte mit den 10 Geboten und so weiter. Kommt nachher auch der Auftrag über ein Zelt von der Begegnung zu bauen, was wir dann nächstes Mal auch noch anschauen. Wisst ihr, wenn ich nachher die Geschichte von Israel lese, in der Wüste und alles, wie die Sau dumm tun haben. Wie die ganze Zeit wieder gemeckert haben. Wie die Wunder erlebt haben bis am Bach ab. Und 4 Tage später haben sie wieder vergessen. Wenn ich dort gewesen wäre, hätte ich gesagt, wisst ihr, weil rutscht mir der Buckel ab. He? Also ich mag jetzt nicht mehr mit euch. Und was aus dieser Geschichte von Israel in dieser Wüstenwanderung und all dem lernt, hey, Gott gibt dich nicht auf. Gott sagt dir das nicht. Er ist ungeheuer geduldig, wie wir es nie sein könnten. Es gibt so ein Lied, das heisst, wo ist solch ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dir lässt die Schuld seines Volkes, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Wo ist solch ein Gott wie du? Wenn ich das Alte Testament lese, Leute, der kommt mir die Gnade und Barmherzigkeit, aber auch die Heiligkeit von Gott raus und dann staune ich nur. Und dann kann ich da stehen als ganz normaler Harry und kann sagen, ah, so schön bei dir, Gott. Zum Glück bist du so. Ja, wenn ich dann manchmal Paulusbriefe oder Petrusbriefe lese und die müssen wir lesen, das ist okay, aber dann komme ich manchmal so unter den Druck, oder? Von Mensch, am besten würde ich jetzt in ein Kloster ziehen. Ja. Ist aber nicht so. Hey, das Alte Testament ist ganz wichtig für uns. Und nachher kommt der Josua, der führt dann das Volk. Da kommt der Josua. Nein, jetzt habe ich den Josua jetzt da lassen. Der führt dann das Volk raus auf in das verheißene Land hinein. Und das heisst, Glaube heisst Land hinein, Glaube heisst Schritte tun. Beim Josua lernen wir, es ist nicht nur damit da, dass ich jetzt einfach religiös werde, sondern ich will das hinein. Vielleicht kann man nicht alles hinein, vielleicht so ganz kleine Schritte, wo man gehen muss. Nicht nur da sitzen, konsumieren, zuschauen, sondern Schritte vom Glauben tun. Wir könnten jetzt noch Stunden über die Bildergeschichte aus dem Alten Testament jetzt weiterfahren, mache ich nicht. Ihr seht, ich habe jetzt beim Josua aufgehört, um euch zu zeigen, im Alten Testament werdet ihr viel lernen können über Gott und über Menschen, das und so weiter, auch vom David und vom Saul, die Geschichte, was die für Fehler gemacht hat, wie Gott sie wieder eingeholt hat. Aber er ist immer ein Gott. Wisst ihr, das letzte Mal, als ich da gesagt habe, was ist der rote Faden vom Noah her? Weiss jemand noch, was ich dort gesagt habe? Was ist der rote Faden bei der Geschichte vom Noah quer durch die Bibel? Gnade auch, ja. Was ist das Zeichen? Ja, Regenbogen ist das Zeichen, aber der rote Faden, den wir lernen beim Noah, ist, Gott ist ein Gott von Rettung. Ja, Rettung ist der rote Faden durch die Bibel. Und da würde ich jetzt sagen, geht das durch. Immer wieder lässt Gott dich und mich nicht los. Es gibt, wir können jetzt sagen, das ist eine alte Geschichte. Im Römer 11, 18 heisst es, dass wir als neutestamentliche Christen und Gläubige eingepflanzt sind in die Wurzel Israel, in die Geschichte. Also wir sind nicht etwas, jetzt, wo das ablöst oder etwas, wo weit weg ist, sondern wir sind ein Teil von dem Volk Israel. Und darum beschäftigt uns das, was in Israel abgeht. Aber ihr seht auf dem Zettel 1948 Staatsgründung, aber vorher Im Jahr 70 hat der römische Kaiser Titus Jerusalem zerstört und im Jahr 130 hat es einen Aufstand gegeben von Bar Kochba und alle sind verstreut worden und sie sind fast 2000 Jahre verstreut gewesen. Und 1948 hat Gott sie wieder gesammelt. Und das passt so wunderbar zu diesen Geschichten im Alten Testament. Gott geht nie auf. Und Gott hat eine grosse Verheißung für Israel. Und wir sollen nicht übertriebene Israel-Frelen sein, die jetzt nur noch sagen, Israel macht alles richtig und so. Der Staat Israel macht nicht alles richtig. Aber wir sollen für Israel beten, wir sollen Israel segnen. Wir sollen uns interessieren, weil wir ein Teil von diesem Volk sind. Also, Gott ruft Menschen seine Nachfolge wieder. Abraham, hast du seinen Ruf gehört? Hast du ihn angenommen? Hast du ja gesagt? Gott ruft vielleicht wieder, sagt dir neu, hey, jetzt hast du den Pfad verlassen, bitte komm wieder zurück. Gott ruft uns. Er will uns heilen. Gott heilt uns in einem langen Prozess manchmal. Hast du selber Geduld, den Prozess durchzuhalten, den Gott mit dir will? Siehst du in deinem Leben Sachen, Situationen, wo du merkst, da bin ich jetzt etwas drin, wo mich Gott heilen will? Und Gott hat einen guten Plan für uns. Er will, dass Menschen sehen, was es bedeutet, gesegnet zu sein. Was Gesegnete ausmacht. Und Gott will uns brauchen, dass wir Schritte tun in unserem Leben. Ich bete noch. Danke dir, Vater im Himmel, dass wir ein Teil sein von dieser Geschichte mit uns, mit dem Volk Israel, dass wir uns einreihen hinter Abraham. Und ich danke dir von ganzem Herzen für die Geschichte aus dem Alten Testament, wo für mich so greifbar sind, wo Menschen so echt sind, wo ich dich, Gott, so besser kennenlerne. Und da kommt mir so viel Gutes von dir rüber. Und da möchte ich dir einfach ganz herzlich danken. Und ich möchte noch mehr begreifen, wer du bist. Und ich möchte noch mehr dir nachfolgen, noch mehr dir an erste Stelle setzen. Und auch wenn ich manchmal versage und wenn ich manchmal das Falsche tue und auch wenn mein Umfeld vielleicht nicht gerade stimmt, aber mein Herz möchte sich an dich hängen, Gott. An den barmherzigen, guten Gott vom Alten und vom Neuen Testament. An den heiligen und gerechten Gott vom Alten und Neuen Testament. Amen.